die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Cornelia, die hat am vergangenen Sonntag unsere Predigtreihe eröffnet. Warum ich nicht mehr glaube. Und heute in dem Gottesdienst soll es weitergehen in dieser Predigtreihe. Die Frage, wie ist es denn, wenn sich Glaube verändert? Wie ist es denn, wenn man beispielsweise erwachsen wird oder wenn man in eine Aufgabe hineinwächst, die man vorher gar nicht so gekannt hat? Wie ist es denn, wenn man zum Beispiel im Beruf Karriere macht und dann ganz leicht in den Bereich der Anfechtung kommt, über die man sich vielleicht vorher noch gar keine Gedanken gemacht hat, bevor man dann in dieser Situation drin gewesen ist? Was, wenn das Karrieredenken und der Glaube auf einmal im Konflikt zueinander stehen in deinem Leben? Heute möchte ich zusammen mit euch eine biblische Person ein bisschen genauer betrachten. Und ich glaube, dieser biblischen Person, der ist sowas ganz Ähnliches erfahren. Der hat nämlich auch ganz ruckartig Karriere gemacht und stand dann in einer Situation drin, wo er sich entscheiden musste. Der biblische König Saul, der soll uns heute als ein Beispiel dafür dienen. Er wird in seinem Amt erwachsen, erlebt Zerrissenheit, fühlt sich selbst zerrissen und am Ende, ja, da trennt er sich vom Gott Israels. Eigentlich ist dieser König Saul eine ganz tragische Figur. Er wird König, ist von Gott berufen, ist auserwählt, hat Macht, Ansehen, Ruhm, Erfolg. Und dann doch ein ganz tiefer Sturz, ein Absturz steht für ihn am Ende seiner Karriere. Aber mal der Reihe nach. Samuel war damals Prophet und zu seiner Zeit war Samuel Prophet, Richter, Priester, war ein ganz hoch angesehener Mann damals in Israel. Und die Söhne von diesem Propheten Samuel waren damals sozusagen die politischen Führer des Landes. Aber man kann in der Bibel nachlesen, anscheinend haben die ihren Job ziemlich schlecht gemacht. Weil das Volk Israel, das kommt zum Propheten Samuel und fordert, gib uns einen König, der über uns herrschen soll. So wie wir es bei den anderen Völkern auch sehen. Die haben aber, also wollen wir auch haben, so kommen sie zu Samuel, ja? Und Samuel, der Prophet, der war von dieser Idee mit dem König eigentlich gar nicht begeistert. Er hat das mal so aufgenommen, hat das im Gebet vor Gott getragen, hat Rücksprache mit Gott gehalten und Gott mal ganz nebenbei war von dieser Idee ebenfalls nicht gerade begeistert. Aber das Volk Israel, ist ja immer so dieses Phänomen, dass sich dieses Volk Israel auch so eine gewisse Verstocktheit da manchmal hat, ja. Das Volk Israel hat sich nicht davon überzeugen lassen, dass sowohl Gott als auch der Prophet Samuel diese Idee mit dem Königtum ein bisschen kritisch gesehen haben. In der Bibel, da heißt es, könnt ihr nachlesen, ein König wird euch alles abverlangen und ihr werdet quasi seine Sklaven sein. Und wenn ihr euch dann bei Gott beschwert, wird er eure Klage nicht hören. Aber dem Volk, dem war das egal, die anderen, die haben ja auch, also wollen wir das auch haben. Wir wollen einen König haben, der unser Volk richtet, der uns vorangeht, wenn er es in den Krieg zu gehen heißt. Und Samuel, der erfüllt dann mit Gottes Zustimmung den Wunsch des Volkes. Und Gottes Wahl, die fiel eben auf Saul. Wir lesen im 1. Samuel, Kich war ein tüchtiger Mann und hatte einen Sohn Saul, der stattlich und schön war. Ja, in ganz Israel gab es unter den Männern keinem von seinem Aussehen. Zudem überragte er seine Altersgenossen um einen Kopf. War also ein bisschen größer gewesen als der Durchschnitt. Saul wies von Beginn an drei unverdiente Merkmale auf. Also das wurde ihm schon so gegeben, die Gaben, die hat er schon so mitgebracht. Wir lesen in der Bibel, Wohlstand besaß er. Ausstrahlung hatte er. Also wenn man ihm begegnet ist, hat man anscheinend gemerkt, er ist schon so einer, der anführen kann, ja, der gerne nach vorne brechen will. Und wie wir es hier gehört haben, er schien auch ein ganz attraktiver Mann gewesen zu sein, dieser König Saul. Das alles war zwar Äußerlichkeiten, aber die waren ihm natürlich jetzt sehr nützlich. Denn dadurch war er anziehend und überzeugend. Und dadurch, so kann man sagen, fiel ihm manches, was sich manche schwer arbeiten müssen, ihm fiel's aber einfach so zu. Hinzu kam, dass er ein guter, charismatischer Redner war und auch keine schlechten Eigenschaften für jemand, der im Rampenlicht stehen muss, der ein politisches Amt übernimmt. Sehr sympathisch anscheinend, dieser König Saul. Und auch gleich seine erste große politische Großtat, die gelang ihm. Die israelische Stadt Jabesch war umzingelt von einem übermächtigen Heer an Kriegern aus Ammon. Und die Bedingung der Belagerer war klar formuliert. Entweder machen wir die Stadt dem Erdboden gleich, oder ihr kommt raus und jeden von euch wird ein Auge ausgestochen und ihr werdet versklavt. Als sich diese schreckliche Nachricht in Israel verbreitete, da traute sich niemand, wirklich überhaupt niemand dieser Stadt Jabesch zu Hilfe zu kommen. Anders aber König Saul. Saul, der tickte aus wegen dieser großen Schmach, wegen dieser großen Ungerechtigkeit. Er wurde wütend, ist richtig sauer geworden. So sehr, dass er gleich ein paar von Rindern nahm und sie in Stücke haute. Und die Fleischstücke, die drückte er dann den Dorfbewohnern in die Hand, sendete sie nach ganz Israel herum mit der Botschaft, wer jetzt nicht mithilft, die Stadt Jabesch zu retten, dem haue ich auch daheim das Vieh kurz und klein. Und das hat gewirkt. Kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, ja? Aber das hat in Israel gewirkt. Israel hat ein riesiges Heer aufgerichtet, hat die Ammoniter besiegt und hat Jabesch am Ende befreit. Man kann sagen, Saul, es ist ein Mann klarer Worte. Und nicht nur Worte, sondern es folgen auch starke Taten anscheinend aus dem heraus, was Saul vorher mit Worten ankündigt. Also das ist keiner, der drumherum redet, sondern das ist ein Macher. Und das alles begann mit einem Zornesausbruch. Zornesausbruch, ja. Saul und sein Zorn schaffen es, was niemand vorher schaffte, nämlich das Volk Israel, das aus ja so 12 relativ unabhängigen Stämmen bis dato bestand, zu einem Volk zu vereinen. Er war es, der als erster eine Einheit unter dem Volk Israel schuf. Saul, der hatte also gute Voraussetzungen, wirklich auch ein großer König in Israel zu werden. Aber diese Hoffnung, die erwies sich dann am Ende leider doch als trügerig. Seine Regierungszeit, die dauert am Ende nämlich nicht länger als 2 Jahre. Sehr kurz und vor allem verglichen mit seinen Nachfolgern David und Salomo, die jeweils 40 Jahre lang regiert haben und in die sich die Bibel als große Könige erinnern wird. Viele Gründe für das Scheitern Sauls, die werden uns in der Bibel genannt. Ungeduld ist so ein Grund. Er war vom Neid besessen, dieser König Saul. Sein Getriebensein halt, was so immer mal so in Wutausbruch gemündet ist. Und er war anscheinend auch ziemlich egoistisch drauf, dieser König Saul. Aber da hätte Gott wahrscheinlich über alles hinweggesehen, ja? Der Hauptgrund, da wird was ganz anderes genannt. Saul steht mit seinem Heer zum ersten Mal dem Erzfeind Israels, den Philistern, gegenüber. Saul, der wollte endlich angreifen, ja? Wieder von Wut getrieben, der konnte es gar nicht erwarten. Aber vor der Schlacht, da musste Gott noch ein Opfer dargebracht werden. Und dieses Opfer, das sollte der Priester und Prophet Samuel darbringen. Aber Samuel, zu spät gekommen, zu langsam gewesen, der ließ auf sich warten, der kam nicht bei. Und was macht Saul? Der bringt das Opfer einfach selber dar. Und damit beginnt im biblischen Bericht sein Stern zu sinken. Wir lesen, du hast töricht gehandelt und nicht gehalten das Gebot Gottes. Dein Königreich wird nicht bestehen. Der Herr hat sich einen anderen Mann und König gesucht nach seinem Herzen. So lässt es ihm Samuel danach ausrichten. Man könnte jetzt eigentlich denken, ich weiß nicht, wie das in euren Ohren klingt, ja, aber eigentlich hat Saul doch gar nichts Schlimmes getan, oder? Ja, da hat Gott das Opfer dargebracht. Aber es ging dabei nicht in erster Linie um das Opfer, sondern es ging darum, dem Willen Gottes zu entsprechen. Und das hat er nicht getan. Er glaubte, ja, ich weiß es besser. Ich weiß es besser als Gott. Saul fällte immer wieder Entscheidungen. In seinen Augen, aus seiner Perspektive waren die durchaus vertretbar, aber dem Willen Gottes, dem haben sie widersprochen. Und so kann man es in der Bibel immer wieder über diesen König Saul lesen. Du hast das Wort des Herrn verworfen und missachtet. Oder anders ausgedrückt, Saul, der so schnell und blitzartig Karriere gemacht hatte, der ist sich jetzt geradezu aus dem anfänglichen Glauben herausgewachsen fühlte, der leicht überheblich geworden war durch diese schnelle Karriere, der war nicht mehr bereit, den Willen Gottes für sein Leben zu akzeptieren. Er dachte immer wieder, ich brauche diesen Gott doch nicht mehr. Bin doch eine charismatische Gestalt, ein großer Heerführer, ein großer König in Israel. Ich weiß es doch besser, fällt mir doch eh alles zu. Was soll ich da nochmal mit Gott Rücksprache halten? Der Glaube, das Vertrauen in den Gott seiner Väter, man kann das in der Bibel beobachten, ja, rückt für Saul immer weiter in den Hintergrund seines Handelns. Er selbst, der war, möchte sich selbst zum Mittelpunkt seines eigenen Lebens machen. Und darum musste er auch Konsequenzen dafür tragen. Und die Frage, die richtet sich natürlich auch an uns heute Morgen. Handeln wir nach Gottes Willen? Oder glauben wir auch, dass wir es letztendlich doch besser wissen, als es Gott weiß? Wie erleben wir denn Gottes Gebote? Wie erleben wir denn seine gute Ordnung? Wie nehmen wir das in unserem Leben wahr? Engen die uns ein? Machen die uns klein? Denken wir müssten dagegen rebellieren, gegen diese guten Ordnungen? Oder sind das Ordnungen, die uns Freiheit eröffnen? Die uns eine wirkliche, wahre Freiheit eröffnen? Eine Freiheit jenseits von dem, was vielleicht die Gesellschaft hier als Freiheit bezeichnen würde? Ich denke, und ich glaube, das ist ein großes Problem, dass viele Menschen Gottes Gebote als Einengung erleben. Und dann, wenn sie erwachsen werden, wenn sie vielleicht auf einmal Karriere machen, wenn sie plötzlich erfolgreich sind, wenn man das Gefühl hat, man ist selber der, der sein Leben in der Hand hat und dann alle Entscheidungen trifft, dass sie das als Grund dann sehen, dass sie den Glauben als eine Last erleben und dass die Gefahr besteht, dass sie sich von diesem Glauben trennen. Ein Glaube, der nur als einengend erlebt wird, der entspricht sicher nicht dem, was uns die Heilige Schrift überliefert, aber ein Glaube, der nur als einengend erlebt wird, aus dem will man sich gerne befreien. Und ich finde, das kann man sogar gut nachvollziehen. Jedenfalls König Saul, dem ging's damals so. Die Frage, dass er anstelle von Samuel das Opfer dargebracht hat, wo wir es vielleicht sagen würden, das ist ein bisschen Pillepalle, ja, wegen sowas sich jetzt hochzuziehen, ja. Aber das drückt ja lediglich in etwas Äußerlichem das aus, was in ihm innerlich vorgeht. Irgendwann, da war er so erfolgreich in seinem Beruf als König von Israel, dass Gottes Ordnung, mit denen er bereits von Kindesbeinen an groß geworden war, für ihn nur noch als einengend wahrgenommen wurden. Natürlich, der Glaube kann auch später oder anders geweckt werden als in der Kindheit. Es ist nicht alles verloren, wenn man nie einen Kindergottesdienst als Kind besucht hat. Aber es ist etwas Wunderbares, wenn Menschen schon von klein auf vertrauensvoll und auch neugierig in den Glauben hineinwachsen dürfen, begleitet und ermutigt in einem Alter, in dem sie besonders empfänglich dafür sind. Allerdings, der Boden, auf dem unser Glaube wächst, der kann auch so austrocknen, dass der Glaube dann verkümmert. Viele Menschen erleben das so in ihrem Leben, wenn sie erwachsen werden, wenn sie Karriere machen, dann geht's ihnen so ähnlich wie dem König Saul. Und doch ist der Same gestreut. Der kann auch wieder aufgehen, wenn Gott es will. Weil er hat uns ja diese große Verheißung gegeben, dass sein Wort nicht wieder leer zurückkommen wird. Daran halte ich mich fest, bei jeder Konfirmation, bei jeder Taufe, bei jeder Amtshandlung. Das Wort kehrt niemals leer zurück. Es vollbringt das, was der Herr will. Vielleicht wahrscheinlich das, was ich will, ja. Da ist wieder der Saul, der hochkommen würde, ja. Aber das Wort des Herrn vollbringt das, was es will. Und es kehrt nicht leer zurück. Und ich finde, lebendiger Glaube, der erzählt, der stellt Fragen, der hört zu, der schweigt gemeinsam, denkt nach über das, was im Leben geschieht, und stellt alles, was im Leben geschieht, immer wieder vor Gott. Lebendiger Glaube verändert sich auch mit der Zeit unseres Lebens. Allein schon deshalb, weil verschiedene Lebensalter verschiedene Aufgaben zu bewältigen haben. Aber der Kinderglaube von einst, der muss deshalb nicht abgelegt werden, wie ein zu klein gewordener Schuh. Allerdings halten mich dann doch manche Dinge immer wieder davon ab, ganze Sache mit Gott zu machen. Gibt's viel in unserem Leben. Manchmal ist das Schuld, die nicht vergeben ist. Manchmal ist das ein unausgesprochener Groll gegen Gott oder gegen einen Mitmenschen. Manchmal sind das schlechte Angewohnheiten, und ich glaube, die hat wirklich jeder, die man aber nicht einfach so ändern möchte, wo man nicht bereit ist, die einfach so zu ändern. Oder eben auch das Verhalten, dass mein eigener Wille über dem Willen des lebendigen Gottes steht. All das, das behindert meinen Glauben und trennt mich damit ein Stück weit von Gott, was logischerweise den Glauben am Ende in eine Krise führt. Dieses Hindernis sollte ich meiden, und wenn ich das erkannt habe, sollte ich das auch angehen. Natürlich kann ich auch mit der einen oder anderen Last eine Zeit lang weitermachen. Klar, das funktioniert. Zu einer Krise kommt es allerdings dann umso leichter, je mehr Belastung ich ohnehin schon mit mir herumschleppe. Die Bibel, die ist voll von Beispielen. Menschen, die ihren Glauben bezeugt und gelebt haben. Aber sie ist auch voll von Beispielen wie das des Königs Sauls. Aber das Allerwichtigste ist eigentlich, wenn wir die Bibel lesen, dann begegnen wir Jesus Christus. Weil er ist ja das menschgewordene Wort des Vaters. Und wenn wir Jesus Christus begegnen, dann können wir auch den Willen Gottes erkennen. Und wenn wir so mit Jesus Christus als Maßstab und Mitte die Bibel lesen, dann laufen wir auch nicht die Gefahr, dass wir uns nur so ein paar Rosinen rauspicken, ja? Sondern Jesus vermittelt uns dann auch ganz schön schwere und harte Kost. Das kann ich jedem schon mal sagen, der vielleicht auch nicht so firm im Bibellesen ist. Da kann einem ziemlich viel harte Kost begegnen, wenn man die Bibel aufschlägt und drin liest. Frage dich, wenn du glaubst, Gottes Willen, Gottes Wunsch, Gottes Plan gefunden zu haben, dann frag dich bitte immer wieder, ob das Jesus Christus entspricht. Ein hilfreicher Leitplanken dafür ist, entspricht es dem Willen Gottes? Dient es deinen Mitmenschen? Ehrt es Gott? Passiert es aus Liebe? Gleichzeitig hilft es immer, auch den Verstand und die Vernunft zu benutzen und das Gespräch mit anderen zu suchen, miteinander in der Gemeinschaft nach Gottes Willen zu fragen, manchmal auch um diesen Willen zu ringen. Auch Saul, der hatte ja an seiner Seite den Propheten Samuel, ja. Der war ja eigentlich so als geistlicher Mentor für Saul gedacht. Und Samuel, das war ein guter Mentor, denn er redete Saul nicht nach dem Mund, sondern er wies ihn auch immer wieder zurecht. Der widersprach ihm auch, wenn es sein musste. Und er zeigte ihm, was seiner Meinung nach der Wille Gottes sei. Aber leider, da hörte der Saul viel zu selten auf ihn, sondern tat das, was er allein für richtig hielt. Wir sollten unser Leben unter Gottes Willen stellen und Entscheidungen nach Gottes Willen treffen, damit es uns nicht so geht, wie Saul gegangen ist. Trotz Berufung von Gott, trotz Ausgewähltheit von Gott, trotz aller vieler guten Eigenschaften, scheitert er und gibt seinen Glauben auf. Saul hatte alles, was ihn zum guten König hätte machen können, aber er setzte sich höher als Gott. Er erkannte Gott nicht mehr und stellte seine eigene Autorität über ihn. Der Erfolg, die Karriere als König, die hatten ihn aus dem Glauben herauswachsen lassen, den er schon von Kindesbeinen an kannte. Er dachte, er käme ohne eine enge Beziehung zu Gott klar und müsste dem Willen Gottes nicht entsprechen. Damit begann sein Abstieg und das Ende seiner kurzen Königsherrschaft über Israel. Ich habe mir Gedanken gemacht beim Vorbereiten der Predigt. Habe mich manchmal gefragt, wo bist denn du in deinem Leben auch so ein kleiner Saul? Ist ja auch eine Frage immer wieder für die Passionszeit, eine Bußzeit vor Ostern, sich selbst mit den Augen Gottes zu sehen, sich ganz bewusst die Frage zu stellen, wo passt denn hier vielleicht was nicht? Und ich habe mir überlegt, wie kann ich das denn verhindern, dass ich immer wieder zum kleinen Saul werde? Und dazu möchte ich euch abschließend gerne noch 5 Tipps mitgeben in diese Passionszeit hinein. Als erstes, lebe den Glauben ganz bewusst und wirklich ganz bewusst als Beziehung zwischen dir und Jesus Christus. In der Beziehung mit Jesus Christus zu stehen, ihm zu vertrauen, diese Beziehung zu leben, das macht das Christsein aus. Als zweites, es ist normal, dass sich Beziehungen verändern. Wenn du dich in deinem Leben veränderst, kann sich auch die Beziehung zu Gott verändern. Aber bitte achte darauf, dass die Beziehung zu Jesus nicht zu so einer allgemeinen Religiosität wird, dass nicht Religiosität deine Beziehung zu Jesus ersetzt. Eine Beziehung ist was ganz anderes, als einfach religiös zu sein und so ein paar Rituale abzuspielen, die eigentlich gar keine innerliche Bedeutung mehr für einen haben. Und als drittes, da ist Saul reingefallen, richtig schön, frage nach Gottes Willen in deinem Leben. Und mach dir bewusst, dass seine Gebote dich niemals einengen sollen, sondern dass deine Gebote dich befreien sollen. Dann wirst du es ganz anders wahrnehmen Und da wirst du feststellen, du hast auf einmal eine Freiheit, die dir diese Welt niemals geben kann. Die Freiheit hast du dadurch, wenn du dich an Jesus Christus bindest. Als viertes, bezieh Jesus in alle deine Entscheidungen mit ein. Christsein, das betrifft das ganze Leben, nicht nur so ein paar kleine Sektionen davon, sondern bezieh Jesus ein, wirklich in alles. In deinen Beruf, deine Karriere, deine Familie, auch deine Finanzplanung. Lass nicht zu, dass es irgendeine graue Stelle gibt, wo Jesus in dein Leben nicht einbezogen wird. Und als fünftes, bitte um Gottes Heiligen Geist, der dich auf Jesus verweist und dir hilft, dich nicht von deinem eigenen Willen beherrschen zu lassen. Theologie nannte das immer die Schuld des Adams, sich selber an die Stelle Gottes zu setzen, sich selber Gebote zu machen, zu sagen, ich bin der Mittelpunkt meines Lebens. Und ich glaube, der Heilige Geist, der wird uns als erstes ganz kräftig von dieser Idee trennen. Der wird nämlich Jesus in den Mittelpunkt unseres Lebens rücken. Und dann kannst du alles andere viel leichter tun, wenn du merkst, dass Jesus der Mittelpunkt deines Lebens ist. Ich wünsche euch eine gute, gesegnete Woche und möchte euch das mal so ein bisschen nahelegen. Probiert doch mal aus, diese 5 Tipps zu leben. Ich schließe mich da nicht aus übrigens. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.